Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Er hat die Leute übers Ohr gehauen, nach Strich und Faden. Das konnte er gut, doch damit hatte er nicht nur Freunde, damit hatte er auch Feinde. Aber eines Tages verblüffte er echt alle. Er nahm sein Geld und gab es denen, die er betrogen hatte, und das sogar doppelt und dreifach. Hatte Jesu Liebe erlebt und das hatte ihn total verändert und plötzlich konnte er fröhlich austeilen, dieser Zöllner Zachäus. Sie hatte ein vornehmes Geschäft. Zu ihr kamen gern die gut Betuchten, ihre Stoffe waren beliebt und waren wertvoll. Sie musste sich keine Geldsorgen machen und trotzdem war das nicht die Erfüllung. Das war doch alles vergänglich. Sie suchte mehr. So ging sie zum Gebetskreis, einem kleinen Frauenkreis. Dort hörte sie eines Tages von Jesus und vertraute ihm gern ihr Leben an. Es war Lydia aus Griechenland. Er war Rechtsanwalt in Alabama, hatte mehrere große Autos, Häuser, Rennboote, Pferde. Darum kümmerte er sich sehr viel, doch um Frau und Familie kaum. Als diese zu zerbrechen drohte, wollte er Gott mehr gehorchen als dem Geld. Und so verkaufte er alles mit seiner Frau zusammen, legten sie ein Konto an, ein großes Konto konnten sie anlegen, und geben nun zinslose Kredite für bedürftige Familien. Millard Fuller mit seiner Frau. Er hatte über 26.000 Angestellte, über 2.000 Verkaufsstellen in über 10 Ländern. Den Geschäftsgewinn sah er nicht als Eigentum, sondern als ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk sollten wir weitergeben, wo es nötig ist, und so half er von Indien bis Afrika mit großen Geldsummen. Horst Deichmann, der Schuhhändler, letztes Jahr verstarb er. Ja, es gibt Menschen, die Geld in den Händen haben und trotzdem Jesus in dem Herzen. Das läuft nicht immer so flüssig. Mancher liebt das Geld mehr als Gott den Herrn. So sieht es im heutigen Bibeltext jedenfalls aus. Wir hören aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 10 von Vers 17 bis 27 den Text. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor Jesus nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in Gottes Reich kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als es ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Vor diesem Bibelabschnitt steht ein Text, wie Jesus die Kinder segnet. Wir überspringen diesen Text in unser fortlaufend Betrachten des Markus-Evangeliums, da wir schon in zwei Texten davor uns ausführlich mit den Kindern beschäftigt haben, wie sie in dem in der biblischen Botschaft vorkommen und wie Gott sie sieht. Kapitel 9 war das, Vers 36 und 42. Sehen wir uns den heutigen Text an. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Da macht sich einer Gedanken über die Ewigkeit. Da macht sich ein Mann Gedanken über die Ewigkeit. Und aus dem Matthäusevangelium wissen wir, da macht sich ein junger Mann Gedanken über die Ewigkeit. Und aus dem Textzusammenhang hier wissen wir, da macht sich ein reicher Mann Gedanken über die Ewigkeit. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist gut und es ist klug. Die Frage über Gott und die Ewigkeit ist nicht eine Frage nur einiger religiöser Frauenkreise, ist nicht nur eine Frage der Alten, ist nicht nur eine Frage der Armen, die endlich erlöst werden wollen davon oder so. Sie ist eine grundsätzliche Frage, weil Leben und Sterben und Ewigkeit jeden betreffen. Egal wie arm oder reich, egal wie jung oder wie alt. Jesus antwortet nicht sofort auf die Frage dieses jungen Mannes, er geht vorher kurz auf seine Anrede ein. Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Diese Antwort könnte verblüffen. Im ersten Augenblick stellt Jesus in Frage, dass er selbst gut ist. Nein, als Sohn Gottes ist er ja auch Gott. Und Jesus will dem jungen Mann deutlich machen, was er eigentlich gerade gesagt hat. Dass mit Jesus nun Gott vor ihm steht. Der makellose Gott. Der makellose Sohn Gottes. Der makellose Jesus. Bald wird er dem jungen Mann zeigen, dass dies für ihn leider nicht zutrifft. So makellos sich dieser auch erst einmal fühlte. Weil wir uns alle schuldig machen und damit alle die Vergebung brauchen. Und dann geht Jesus auf seine Frage weiter ein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Für Jesus ist die Zeit der 10 Gebote nicht einfach abgelaufen. Mit ihm ist zwar ein neues Testament gekommen, aber das alte ist nicht einfach verschwunden. Ja, in der Bergpredigt hat Jesus es sogar vertieft. Manche denken, das eine sei gesetzlich und das andere sei barmherzig, das Neue Testament, und wir leben ja nun allein von der Barmherzigkeit Jesu. Natürlich leben wir allein durch die Barmherzigkeit Jesu, durch die Vergebung Jesu, durch die Gnade Jesu. Auch deshalb können wir nicht drauf losleben, wie wir wollen. Dann würden wir Jesu Barmherzigkeit kalt und lieblos einfach ausnutzen. Doch weil er uns vergibt, sollten wir dankbar darauf achten, dass wir ihm nicht ständig enttäuschen. Dass wir leben, wie es zu ihm passt. Das wird mir nicht immer gelingen. Deshalb staunt man über diese Antwort dieses jungen Mannes hier, dass er das immer so gehalten hat. Er ist sich da recht sicher, dass ihm das gut gelungen ist. Doch dann geht Jesus einen Schritt weiter. Er will wissen, ob er auch das höchste Gebot so lebt. Das höchste Gebot: Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und so lesen wir dann: Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Jesus fragt ihn hiermit: Ist deine Liebe zum Nächsten auch so groß, dass du das alles abgeben kannst? Jesus ist kein schneller Rattenfänger. Hauptsache, viele sind schnell dabei, kommt nur, wird schon alles irgendwie gut gehen. Nein, Jesus spricht sehr klare Worte auch. Jesu Aufforderung hatte 2 Absichten. Einmal sollte es dem jungen Mann deutlich sein, dass auch er unvollkommen ist, dass auch er Gnade und Vergebung braucht, dass auch er sich den Himmel nicht einfach verdient hat mit genug guten Taten. Und zum Zweiten sollte es dem jungen Mann deutlich machen, dass ein Leben mit Jesus Konsequenzen hat, manchmal sehr tiefe Konsequenzen. Es sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Der junge Mann soll nun sein Hab und Gut abgeben. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt, muss alles weggeben. Paulus hatte mal viel und mal wenig. Lydia musste ihr Geschäft nicht aufgeben. Der Cornelius durfte weiterhin Hauptmann bleiben. Hananias und Sapphira hätten nicht alles verkaufen müssen. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt, muss alles weggeben. Aber jeder, der Jesus nachfolgt, muss alles loslassen können. Das ist nicht irgendeine Strafaktion. Das sagte Jesus in aller Liebe. Es steht extra noch so, und er gewann ihn lieb und dann sagte er ihm diese Worte. Jesus meint es gut. Er meint es gut, wenn er vom Loslassen spricht. Ihm kommt es darauf an, oder andersrum, ihm kommt es nicht darauf an, dass unser Besitz wächst, sondern ihm kommt es darauf an, dass unsere Liebe wächst. Gut, das Loslassen ist keine angenehme Schule Jesu, aber sie gehört dazu. So lesen wir für Jesu Nachfolger den fast verrückten Satz in der Bibel: Geh arbeiten, damit du den Bedürftigen geben kannst. Na, wozu gehe ich denn arbeiten, damit ich habe? Nein, so steht es hier drin. Ein Loslassen, das gehört zu den Jüngern Jesu dazu. In dem Sinn ist auch der Zehnte gemeint, unser Opfer, unsere Spende. Gott braucht unseren Zehnten nicht, der baut sein Reich auch ohne dem. Aber er möchte, dass wir abgeben können, aus Liebe zu Gott, aus Vertrauen zu ihm. Im Propheten Malachi ist unter anderem von diesem Zehnten die Rede und Jesus bestätigt es noch einmal, dies nicht zu unterlassen in Matthäus 23. Ja, er lobt an einer anderen Stelle eine Witwe, die ihr Letztes gegeben hat, die also auch alles losgelassen hat. Andere gaben viel größere Summen, aber sie hatten noch reichlich in der eigenen Tasche. Gott sieht eben nicht nur auf das, was wir geben, sondern genauso auf das, was wir noch haben. So gehört das Loslassen zur Nachfolge Jesu. Doch unser Abgeben sollte dann auch fröhlich sein und nicht verbissen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, heißt es. Unser Abgeben sollte freiwillig geschehen. Davon lesen wir auch mehrfach. Unser Abgeben sollte auch regelmäßig geschehen. Das ist eine gute Hilfe. Wie gesagt, Jesus möchte nicht, dass wir wegen einem schlechten Gewissen jetzt dies oder jenes spenden oder opfern. Er möchte nicht, dass wir es verbissen tun. Er möchte nicht, dass wir es aus Stolz tun, damit andere sehen, wie gut wir sind. Er möchte, dass wir es aus Liebe tun. Doch da war der junge Mann noch nicht angekommen. Er aber wurde unmutig über das Wort, ging traurig davon, denn er hatte viele Güter, viel Besitz. Er konnte nicht loslassen. Er konnte nicht diese Liebe leben, wie er sonst in den anderen Geboten gesagt hat, dass er doch die Gebote gelebt hat. Er hatte Jesus als den Meister akzeptiert, so angesprochen. Er war vor Jesus demütig auf die Knie gefallen und trotzdem fand er nicht zur Nachfolge. Ja, du kannst von Jesus beeindruckt sein und trotzdem deine eigenen Wege gehen. Es ist traurig, es ähnelt ein Stück diesem Wort. Man sagt, Herr, Herr, aber man geht eigentlich nicht die Wege Jesu. Dann erzählt Jesus, wie schwer es ist, das Reich in Gottes Reich kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Dieses Bild von dem Kamel und dem Nadelöhr ist ein jüdisches Sprichwort für eine unmögliche Sache. Wenn du sagen wolltest, dass das eigentlich überhaupt nicht geht, hat man dieses Sprichwort verwendet. Nun scheint es menschlich gesehen unmöglich zu sein, als Reiche in Gottes Reich zu kommen. Menschlich gesehen. Aber bei Gott ist auch das menschlich Unmögliche möglich. Es wird schwer möglich sein oder es wird schwerer möglich sein, weil man mehr loslassen muss. Und diese besonders schwere Umkehr, diesen besonders schweren Beginn mit Jesus zu leben, ist wohl nicht nur auf Reiche beschränkt. So scheint es genauso schwer zu sein, dass ein eingefleischter Atheist zu Jesus findet. Dass Diktatoren dieser Welt zu Jesus finden. Muss man sagen, unmöglich oder doch nicht? Dass Satte und Versorgte zu Jesus finden, scheint sehr, sehr schwer zu sein. Eingefleischte Moslems, dass sie zu Jesus finden, scheint sehr, sehr schwer zu sein. Aber was so schwer ist und unmöglich scheint, geschieht trotzdem. Das sehen wir und das wissen wir. Es geht in unserem Text nicht darum, den Reichtum zu verteufeln. Das sagt Jesus gar nicht. Es geht darum, wie ich mit dem Reichtum umgehe. So können auch Reiche in Gottes Reich kommen. Das ist nicht ein schöner Traum, das gibt es wirklich. Wir sahen es am Anfang in diesen Beispielen. Abschließend möchte ich Bibelworte und Zitate weitergeben, die vom Geld, vom Besitz und vom Abgeben reden. Da gibt es einen ganzen Teil im Buch der Sprüche der Bibel. Ehre Gott mit deinem Besitz. Manche sind freigebig und werden dabei reicher. Manche sind geizig und werden dabei arm. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen, aber der Gerechte wird grünen wie das Laub. Lieber arm und Gott gehorsam als reich und voller Sorgen. Lieber arm sein und ehrlich leben, als reich sein und betrügen. Wer sich um jeden Preis bereichern will, der bleibt nicht ungestraft. Dann Zitate, nicht von jedem weiß ich, wer es so gesagt hat, stand nicht immer dahinter. Am ärmsten ist jener, der nur Geld hat. Glück hängt nicht davon ab, wie viel Besitz wir haben, sondern wie viel Freude wir haben. Erwirb so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Von John Wesley. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt. Gerd Terstegen. Es geht durch unsere Hände, kommt aber Herr von Gott. Matthias Claudius. Es ist für den Gläubigen viel leichter zu geben, wenn er das Teil, welches er Gott geben möchte, schon im Voraus nicht als sein Eigentum ansieht. George Müller. Und noch ein paar Worte, die Jesus selbst so gesprochen hat. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen, genauso wenig kann er zugleich Gott und dem Geld dienen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles Nötige zufallen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Gebt, so wird euch gegeben. Geben ist seliger als nehmen. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als jeder Verstand erfassen kann, bewahre unser Herzen und Sinn in Jesus Christus.